Acherei, mir nach. Und das ist eine Erklärung, warum Israel so erfolgreich war im Sechstagekrieg gegen eine unglaubliche Übermacht, weil Verantwortungsträger, also Offiziere und auch schon solche, die unter den Offizieren stehen, die haben sehr viel Eigenkompetenz in der Entscheidung. Und selbst wenn die von der Zentrale abgeschnitten sind, sind die nicht einfach passiv, wie das bei den Ägyptern war, als eine ganze Division im Sinai abgeschnitten wurde, von den Israelis eingekesselt. Die wussten nicht mehr, was zu tun. Und die konnte man alle verhaften, in Kriegsgefangenschaft setzen. Aber die israelischen Einheiten, ganz kleine, die bleiben beweglich. Und zwar, weil der Anführer, typischerweise der Offizier, eben nie sagt, geht, sondern mir nach. Er geht als Vorbild voran und das motiviert unglaublich die Soldaten, dann eben nicht zurückzustehen, sondern auch voranzugehen. Und darum ist eben dieses Wort so geflügelt geworden, seinem Sechstagekrieg. Acherei, mir nach. Aber hier kann man als Original eben zurückübersetzen auf Hebräisch. Das Neue Testament ist ja griechisch. Aber der Herr hat ja Hebräisch bzw. Aramäisch gesprochen und das war dann Lech Acharei. Und das hatte damals nichts zu tun mit der Armee wie heute, sondern Ruf der Rabbiner. Ein Rabbiner, der Studenten in seine Nachfolge rief, der hat sie eben berufen mit diesem Wort, folgt mir nach. Ein Rabbiner war eben nicht das gleiche wie heute ein Uniprofessor, der doziert einfach und es kommt auch gar nicht darauf an, in unserer Gesellschaft, wie der lebt. Der hat nicht den Eindruck, er müsse unbedingt ein Vorbild sein, wie er lebt. In der guten Uni schon. Aber wo sind diese, die auch moralische Standards haben? Ja, und er lehrt einfach. Aber für einen Rabbiner war gefordert, dass er auch so lebt, wie er lehrt. Und ein Vorbild ist, und darum werden seine Studenten als seine Jünger bezeichnet. Die also nicht nur lernen, sondern eben das gute Beispiel, es sollte gut sein, das Beispiel kopieren. Und so berief der Herr eben seine Jünger, das haben wir schon gesehen mit den ersten Jüngern in Matthäus 4, als Petrus und Andreas, Jakobus und Johannes berufen worden waren, genau mit diesem Wort, wir können das nochmals aufschlagen, Kapitel 4, Vers 19, da geht es also um Petrus und Andreas. Kommt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und dann geht er weiter. Jakobus und Johannes sind da erwähnt. Und dort heißt es einfach in Vers 21 am Schluss, und er rief sie. Aber das war eben auch wieder dieser Spruch, kommt mir nach. Und jetzt wird dieser Zöllner berufen. Folge mir nach. Und er ist bereit, sein bisheriges Leben völlig aufzugeben. Und zwar hat er erkannt, der wahre König über alle Könige, das ist eben nicht der Kaiser von Rom, sondern das ist der Messias. Und diesem Mann wurde schließlich durch den Heiligen Geist diese Botschaft aufs Herz gelegt, das Matthäusevangelium zu schreiben. Das darlegt, dass Jesus Christus der Messias ist, der König Israels, der König aller Könige. Darum beginnt das Matthäusevangelium mit dem königlichen Geschlechtsregister von Josef. Das zeigt, dass der Herr Jesus eben legalen Anspruch hat, weil Josef sein gesetzlicher Vater war, auf die Königslinie von König David über Salomo, Jekonia, bis auf Josef. Er hat das Anrecht auf den Thron. Und dann in Kapitel 2, auch das findet man nur in Matthäus, eben dieses königliche Geschlechtsregister nur in Matthäus. In Kapitel 2, da kommen diese Weisen aus dem Morgenland und stellen die Frage, wo ist der König, der Juden, der geboren worden ist. Ganz Jerusalem gerät außer sich über diese Frage in Aufregung. Das haben wir alles genau schon studiert. Aber das kommt nur in Matthäus vor. Es geht um den König. Und darum, jetzt Matthäus zeigt uns, als dieser Ruf des wahren Königs kam, war er bereit, dem Kaiser den Rücken zu kehren und dem wahren König zu folgen. Also die große Botschaft von Matthäus: Ich habe erkannt, dass ich dem falschen Herrn gedient hatte. Aber als der Ruf kam, folge mir nach, war ich bereit, Rom den Rücken zu drehen, dem heidnischen Kaiser den Rücken zu drehen und dem wahren König zu folgen. Und das Matthäusevangelium ist eine Einladung an alle Menschen, auf die gleiche Weise den wahren König zu erkennen und ihm ganz zu folgen. Und was war die erste Auswirkung, die da sichtbar wird aus seiner totalen Lebenswende?
Er wird freigebig.
Er wird freigebig, in welcher Form?
Wie man alle einlädt.
Ja, eine Rieseneinladung. Vers 10, und zwar viele ehemalige Arbeitskollegen, viele Zöllner werden eingeladen, aber dann auch überhaupt Sünder. Also solche, die in schwerer Sünde lebten, ganz am Rand der Gesellschaft von Israel, wo mindestens damals dem Namen nach die Tora, eben das Wort Gottes, Maßstab war. Und gerade diese Leute lädt er ein. Er war als Zöllner sowieso am Rand der Gesellschaft und darum hatte er hat keine Gemeinschaft mehr mit den normalen Leuten. Die haben ihn gemieden. Das war ganz normal, dass man gemieden wurde. Das sehen wir übrigens in Matthäus 18, um zu sehen, dass es nicht einfach eine Behauptung ist von mir, sondern dass man das wirklich aus der Bibel direkt ableiten kann. In Matthäus 18, Vers 15, da spricht der Herr Jesus über Gemeindezucht. Und in Vers 17 geht es darum, jemand, der sich nicht korrigieren lässt, wird schließlich eben, muss sich der Gemeinde gegenüber verantworten. Liest jemand Vers 17?
Hört er aber auf diese nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und ein Zöllner.
Jawohl. Also, und vielleicht noch Vers 18 dazu.
Wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, das wird im Himmel gebunden sein, und was ihr auf Erden lösen werdet, das wird im Himmel gelöst sein.
Vielen Dank. Dieser Ausdruck von binden und lösen ist wichtig gewesen im Judentum im Zusammenhang mit Synagogenzucht. Also wenn jemand, der regelmäßig in die Synagoge ging, in schwere Sünde fiel, musste er aus der Gemeinschaft ausgeschlossen werden. Und da wurde quasi erklärt, dass diese Sache in seinem Leben nicht in Ordnung ist und da wurde die Sünde quasi auf ihn gebunden. Und wenn er eine Umkehr erlebte und wieder in die Gemeinschaft der Synagoge aufgenommen wurde, dann konnte man ihm die Vergebung zusprechen, weil alles geordnet war, und da wurde er quasi gelöst. Und der Herr sagt, die Gemeinde, das ist eben ein ganz neues Thema, das in Matthäus 16 zum ersten Mal und hier zum zweiten Mal in diesem Evangelium eingeführt wird, eine richterliche Befugnis hat, wie die Synagoge, um zu binden und zu lösen. Und da wird also gesagt, wenn jemand aus der Gemeinschaft hinausgetan wird, damit er dann zur Umkehr kommt, dann sei er dir wie der Heide und der Zöllner. Das heißt, kein Umgang mehr haben mit ihm. Und für einen Juden war es nicht möglich, zum Beispiel bei Heiden auf Besuch zu gehen. Das sehen wir sehr gut auch in Apostelgeschichte 10. Petrus wurde eingeladen in das Haus von dem Hauptmann Cornelius. Und das war für ihn ein echtes Problem. Und zwar, wieso? Weil die Koschergesetze, die Gott Israel gegeben hatte, die waren eine Barriere. Ich meine, sobald man sich eben bei Heiden einladen ließ, ja, da wird etwas vorgesetzt und das ist nicht koscher. Dann kann man ja keine Gemeinschaft haben. Und darum hat man eben solche Besuche gemieden. Die Gesetze Israels in der Tora, die waren gegeben, um Israel abzusondern von den anderen Völkern. Vielleicht können wir dazu noch einen Vers lesen aus 3. Mose. Und zwar 3. Mose 20. Könnte jemand lesen ab Vers 23?
Und ihr sollt nicht wandeln in den Satzungen der Nationen, die ich vor euch vertreibe, denn alle diese Dinge haben sie getan und sie sind mir zum Ekel geworden. Und ich habe zu euch gesagt, ihr sollt ihr Land besitzen und ich werde es euch zum Besitz geben, ein Land, das von Milch und Honig fließt. Ich bin der Herr, euer Gott, der ich euch von den Völkern abgesondert habe. Und ihr sollt unterscheiden zwischen dem reinen Vieh und dem unreinen und zwischen den unreinen Vögeln und den reinen und sollt euch selbst nicht zu einem Greuel machen durch das Vieh und durch die Vögel und durch alles, was sich auf dem Erdboden regt, was ich euch als unrein ausgesondert habe. Und ihr sollt mir heilig sein, denn ich bin heilig, ich der Herr. Und ich habe euch von den Völkern abgesondert, damit ihr mein seid.
Danke, bis dahin. Hier wird also klar gesagt, Israel wurde von Gott als sein Volk abgesondert von den Völkern, Vers 24. Und Vers 25, gerade in diesem Zusammenhang, sagt, wie wichtig es ist, auf die Koschergesetze zu achten. Welche Tiere rein sind, die darf man essen, und welche eben unrein sind, die darf man nicht essen. Und dann wird nochmals bestätigt, gerade nachdem diese Koschergesetze, die in 3. Mose 11 ganz ausführlich beschrieben werden, erwähnt worden sind, dann heißt es Vers 26, ihr sollt mir heilig sein. Heilig heißt wörtlich abgesondert. Und dann heißt es weiter, denn ich bin heilig, ich der Herr, und ich habe euch von den Völkern abgesondert. Noch ein anderes Wort als heilig, das ausdrücklich abgesondert bedeutet, um mein zu sein. Also diese Gesetze haben Israel getrennt von den Völkern und darum haben sie mit den Heiden keinen Umgang gepflegt. Und diese Gesetze hat Gott Israel gegeben, damit sie eben nicht in den Götzendienst verfallen. Das erste ist Kontakt haben und zusammen essen und das nächste ist dann sich anpassen und das wollte Gott eben nicht für Israel, sondern sie sollten so getrennt und abgesondert leben von den Völkern. Und darum ging man also nicht zu einem Heiden und jetzt wird klar aus Matthäus 18, so sei er dir wieder Heide und der Zöllner, das heißt keinen Umgang haben. Und so war Matthäus also einer, der mit dem die normalen Israeliten keinen Umgang hatten. Und dafür suchte er natürlich den Umgang mit solchen Leuten, die auch draußen waren. Darum war ein Kontakt eben zu Sündern da. Und jetzt, wo er die Umkehr erlebt hat, lädt er da ganz viele Zöllner ein, die sollen auch den König der Könige kennenlernen. Und weil er Zugang hatte eben zu den Leuten, zu denen die meisten anderen Israeliten eben keinen Zugang hatten, lädt er die alle auch noch ein an diese besondere Einladung, zusammen mit dem Herrn Jesus zu essen. Bevor ich hier weitergehe, noch ein ganz kurzer Gedanke angehängt. Diese Sache mit dem Absondern durch die Koschergesetze, die haben noch große Bedeutung heute. Es gibt in der Christenheit immer mehr Entwicklungen, und da das Internet in seiner negativen Auswirkung sehr viel damit zu tun, eine Bewegung, die sagt, Christen sollten eigentlich auch das Gesetz vom Sinai halten, das Gott Israel gegeben hatte. In 2. Mose 19 hat Gott das Gesetz Israel gegeben, den Bund am Sinai geschlossen, aber nur mit Israel, nicht mit den anderen Völkern. Und jetzt behaupten die, Christen sollten eigentlich auch unter das Gesetz vom Sinai gestellt werden, unter diesen Bund. Und manche sagen, der neue Bund, der sei nur quasi eine Bestätigung und Erneuerung des alten Bundes. Und darum müssten sie auch diese Koscher-Gesetze und so weiter einhalten. Aber der Galaterbrief sagt ganz klar, nein, die Gemeinde steht nicht unter dem Bund vom Sinai. Und darum sollen Christen, die zur Gemeinde Gottes gehören, nicht diese Gesetze einhalten, die Gott Israel gegeben hat, im Gegensatz zu den Nationen. Nun, die fühlen sich oft manchmal etwas stolz und ein bisschen besser, weil sie beachten immer noch die Tora, im Gegensatz zu diesen schlechten Christen, die den Sabbat nicht beobachten und die nicht koscher essen, obwohl ja 1. Timotheus 4 für die Gemeinde, für die Christen sagt, jedes Geschöpf Gottes ist gut und man darf es mit Danksagung nehmen und essen. Sagen die, nein, man muss diese Gesetze einhalten. Und die gehen dann auch gerne nach Israel und versuchen dort Kontakte zu knüpfen mit orthodoxen Juden. Aber gerade im sogenannten besetzten Westjordanland, da sind ja viele überzeugte Siedler, die nicht einfach da sind, weil sie irgendwo wohnen möchten, sondern die überzeugt sind, Gott hat uns, Israel, dieses Land zugesagt. Und es ist ganz wichtig, dass wir in der Westbank wohnen, weil das eigentlich das Herzstück ist des verheißenen Landes Israel, von dem wir in 3. Mose 26 gelesen haben, ein Land, das von Milch und Honig fließt. Aber die haben ein echtes Problem, gewisse Rabbiner, mit gerade diesen sogenannten Christen, die sich unter das Gesetz stellen. Die machen alles kaputt. Gott hat uns diese Gesetze gegeben, aber nur uns, Israel. Und zwar, um uns abzusondern. Aber die machen die Absonderung kaputt. Und die sagen quasi, alle sollten eigentlich dazugehören. Das stimmt gar nicht. Sonst hat ja Gott die ganze Welt auserwählt als sein Volk. Aber er hat aus allen Völkern nur ein Volk auserwählt, Israel. Und diese Gebote hat Gott eben gegeben, um diese Absonderung zu unterstreichen, damit die auch in der Praxis funktionieren würde. Und das ist so ein kleiner Exkurs aus der Tatsache, dass wir eben gesehen haben, Zöllner und Sünder, wie überhaupt Heiden nach Matthäus 18, die pflegten eben nicht Gemeinschaft damals mit der Masse des Volkes Israel. Und Matthäus war ein solcher Außenseiter, darum hatte er Zugang zu allen möglichen Außenseitern und die hat er eingeladen. Ja, Andreas?
Ich darf dazu noch eine Frage stellen. Der Herr tadelt ja an anderer Stelle, dass sie den Geboten Gottes menschliche Überlieferung zugefügt haben.
Genau.
Also auch um die ganzen Speisegesetze nochmal weitere Zäune drum. Und er sagt, ihr habt das Gebot Gottes aufgegeben, in Markus 7, und Menschengebote eingeführt stattdessen. Also die eigentlich darüber hinausgingen oder sogar in Widerspruch gerieten zu dem. Also und ich meine, diese Unterscheidung ist ja weitergehend als die, die Gott eigentlich gewollt hat.
Genau. Also die Überlieferung der Ältesten, die, wie du erwähnst, in Markus 7 erwähnt wird, das sind die rabbinischen Auslegungen der Gesetze, wie Gott sie in den fünf Büchern Mose, in der Tora, gegeben hat. Und diese Auslegung ging oft über das, was die Bibel sagte, hinaus. Diese Auslegung wurde mündlich weitergegeben von Generation zu Generation, also von Rabbi, seinen Schülern, und wenn die dann Rabbiner geworden waren, wieder ihren Schülern. Und die durfte nicht aufgeschrieben werden. Das wurde bezeichnet als das mündliche Gesetz, im Gegensatz zur Tora, den fünf Büchern Mose, das schriftliche Gesetz. Aber als der Tempel zerstört worden war im Jahr 70, gab es ein Problem. Jetzt ist alles unstabil geworden. Jetzt ist die Gefahr, dass wir diese Überlieferungen verlieren. Und darum ist die Notwendigkeit, sie schriftlich festzuhalten, höher einzustufen als das bisherige Gebot. Man darf diese mündlichen Überlieferungen nicht aufschreiben. Und so entstand der Talmud. Und wie du sagst, das sind dann eben Gesetze, die über das Wort Gottes hinausgehen, die da vielfach beschrieben werden. Und du wolltest jetzt diesen Gedanken noch einfügen, erklär ja, noch mal.
Jetzt eigentlich noch eine ergänzende Frage dazu. Petrus zitiert ja im ersten Kapitel seines ersten Briefes, 3. Mose 11, seid heilig, denn ich bin heilig.
Ja.
Wie müssen wir das also geistlich anwenden auf uns heute als Christen, diese Aufforderung zur Absonderung? Seid heilig, denn ich bin heilig.
Genau.
Also das heißt ja nicht, wir sollen aus der Welt rausgehen oder ins Kloster gehen oder sonst was. Also was ist für uns dann die Anwendung? Eben nicht das Gesetz halten, um uns als wie Juden abzusondern, aber trotzdem
heilig zu sein, wie Gott heilig ist. Die Antwort wird eigentlich gegeben durch Römer 12. Könntest du das gleich auch vorlesen? Römer 12, Vers 2.
Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist.
Danke. Also hier wird die Welt erwähnt. In diesem Vers ist das nicht Kosmos im Griechischen, wie oft, wo Welt steht im Deutschen, sondern Aion. Und Aion bedeutet Verschiedenes. Unter anderem Zeitlauf und auch Zeitgeist. Also unser deutsches Wort Zeitgeist, das meint so quasi die modische Denkart in einer bestimmten Epoche der Geschichte. Jede Epoche hat so ihren Zeitgeist. Das ist ein fantastisches Wort auf Deutsch, auf Englisch gibt es das nicht. Und darum haben sie unser deutsches Wort übernommen, Zeitgeist. Das ist die Übersetzung von Zeitgeist. Und hier wird also gesagt, wir sollen dieser Welt, diesem Zeitgeist mit allen möglichen Modeerscheinungen, die eben in Konflikt kommen mit den moralischen, ethischen Forderungen des Neuen Testaments. Und da sollen wir eben uns davor absondern. Es ist eine innerliche Absonderung von diesen Dingen. Also nicht gleichförmig sein dieser Welt. Im Gegenteil, werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Denkens. Das ist übrigens im Griechischen eine Befehlsform, die bedeutet in einem Prozess, also ständig verwandelt werden. In einem Prozess soll unser Denken durch Gottes Wort eben ständig korrigiert und ausgerichtet werden, so dass wir erkennen, was eben Zeitgeisterscheinungen sind, die wir als Christen nicht mitmachen können, uns davor distanzieren sollten. Und dann wird aber noch eine Verheißung gegeben, im gleichen Satz, damit ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Es gibt manche Christen, die sagen, wie kann ich erkennen, was Gott will? Was ist sein Wille für mich? Und wie soll ich mich da entscheiden? Wie kann ich Gottes Willen erkennen? Nun, eine Voraussetzung ist, je mehr unser Denken verändert wird durch Gottes Wort und wir diese Anpassung an den Zeitgeist eben korrigieren, rückgängig machen, wird unser Verständnis, was Gottes Wille ist, wird immer klarer. Das ist eine ganz wesentliche Voraussetzung, um Gottes Willen immer klar erkennen zu können. Also, der langen Rede kurzer Sinn. Andreas, seid heilig, denn ich bin heilig. Das bedeutet eben, sich absondern innerlich und in unserem ganzen Verhalten und in unserer Lebensweise von dem Zeitgeist dieser Welt, der Gottes Wort widerspricht. Und sehr gut, dass du das Thema aufgebracht hast, gerade in diesem Zusammenhang. Jetzt müssen wir uns mal vorstellen, Matthäus hat diese gute Idee. Ich lade all diese Leute ein zu einem großen Essen. Gut, er sagt nicht von einem großen Essen, aber er sagt zu einem Essen, damit sie den Herrn Jesus, den König der Könige, kennenlernen könnten. Und der Herr Jesus geht dahin. Und das stellt ja gerade eben Fragen. Und zwar heißt es dann von den Pharisäern in Vers 11, als sie das sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum isst euer Lehrer mit den Zöllnern und Sündern? Das war für sie jetzt ein Problem. Wie kann er abgesondert sein, wenn er mit solchen Leuten in dieser Weise zu tun hat? Und man muss wissen, das Wort Pharisäer, was heißt das auf Deutsch? Hebräisch ausgesprochen Bruschim, das sind die Pharisäer, das heißt?
Abgesonderte.
Ja, Abgesonderte. Aber sie waren gerade gekennzeichnet von dem Problem, das Andreas vorhin erwähnt hatte, nämlich das Problem, dass sie mit ihren Auslegungen die Überlieferung der Ältesten über das Wort Gottes hinausgingen und sogar Dinge aufgestellt haben, das zeigt der Herr Jesus ja in Markus 7 mit einem speziellen Beispiel, das man übrigens im Talmud findet, wie sie sogar Gottes Gebote durch gewisse Gebote aufgehoben haben, im Widerspruch zur Tora kamen. Aber sie sahen sich als die wirklich Abgesonderten. Und vielleicht noch eine Erklärung in dem Zusammenhang. Du hast ja in deiner Frage das angetönt, die gingen weiter, machten die Gebote noch enger, als sie eigentlich waren. Und das entspricht einem Grundsatz, den man im Talmud nachlesen kann. Dort wird gesagt, dass man um die Gebote herum einen Zaun errichten soll. Und damit ist gemeint, dass die Auslegung der Gebote immer so sein soll, dass sie strenger ist als das, was das Gebot wirklich sagt. Also mit einer Sicherheitsmarge dazu. Aber das ist nicht Gottes Gedanke. Und darum sehen wir, dass gerade in den Evangelien der Herr Jesus immer wieder mit den Pharisäern in Konflikt kam. Auch zum Beispiel in der Frage, wie muss der Sabbat ganz genau umgesetzt werden, wenn es geht um die Frage, darf man heilen am Sabbat oder nicht? Der Jesus hat das Gesetz vollkommen eingehalten, aber er hat klar gemacht, dass das nicht gemeint ist mit dem Heilen, wie er das gemacht hat. Und das gab also diesen Konflikt. Und der Herr Jesus hat klar gemacht durch sein Leben, dass er eben nicht über die Gebote hinausging, sondern genau das tat, was die Gebote sagten. Aber das ist ein menschliches Denken. Wenn man die Sache strenger macht, dann schützt das einem vor Sünde. Das stimmt nicht. Und das sehen wir schon im Sündenfall. Die Schlange stellt Eva die Frage, ist es wirklich so, dass Gott euch gesagt hat, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? Und dann sagt sie, doch, wir dürfen von allen Bäumen essen, nur von einem Baum, von dem Baum in der Mitte essen wir nicht und wir sollen seine Früchte nicht berühren. Nun, erstens mal war der Baum, der verbotene Baum, gar nicht in der Mitte. In 1. Mose 2 heißt es ganz klar, dass der Baum des Lebens in der Mitte war. Und dann hat Gott auch noch den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen gemacht. Aber von dem wird nicht gesagt, der sei in der Mitte. Sondern der Satzbau ist so, den Baum des Lebens in der Mitte und dann als Apposition, sagt man, eine Satzanfügung und den Baum der Erkenntnis. Und sie sagt, der Baum in der Mitte. Das sieht man schon in ihrem Denken, ist eine Verschiebung gekommen. Anstatt sich zu freuen an diesem Baum des Lebens, von dem sie essen durften, der von dem Leben Gottes spricht, ist das Wichtigste ist für sie eigentlich der Baum, der eben als Ausnahme. Sie dürfen ja von allen essen. Der Teufel hat gesagt, ihr dürft von keinem essen. Stimmt das? Nein, von allen dürfen wir essen, aber von einem nicht. Aber gerade von dem Baum des Lebens in der Mitte durften sie essen. Aber für sie ist der unerlaubte Baum ins Zentrum gerückt. Und dann sagt sie, wir dürfen die Früchte nicht anrühren. Und das hat Gott nicht gesagt. In 1. Mose 2 hat der Adam klar gesagt, nicht essen. Aber von berühren war nicht die Rede. Und das geht darüber hinaus. Also nicht berühren. Natürlich hätte sie den berühren dürfen, aber nicht essen. Und wir sehen, es kam trotzdem zum Sündenfall. Das überzogene Gebot war für Eva kein Schutz. Und so sehen wir das auch im Pharisäismus. Die Fortsetzung des Pharisäismus nach dem Untergang des Tempels in Jerusalem ist das orthodoxe Judentum bis heute. Das geht in der Tradition direkt auf die Bewegung der Pharisäer zurück. Die Sadduzäer, die sind ausgestorben. Die Essener sind ausgestorben. Aber die Pharisäer haben sich fortgesetzt, eben gerade dadurch, dass sie das mündliche Gesetz dann verschriftlicht haben mit dem Talmud, der vom 2. bis zum 5. Jahrhundert verfasst worden war. Und auch da sehen wir, die verstärkte Auslegung hat nicht dazu geführt, dass sie das Gesetz besser eingehalten hätten. Das ist eben ein Selbstbetrug. Man hat das Gefühl, man ist irgendwie besonders fromm. Und gerade die Frömmigkeit liegt nicht in dem Zaun, der zusätzlich mit Abstand um die Gebote herum gebaut wird, sondern die Frömmigkeit liegt in dem Beachten von dem, was Gott sagt und auch im Bewusstsein, dass man weiß, warum. Dass man sich bemüht, zu wissen, warum Gott diese Dinge gesagt hat. Ja, und jetzt sehen wir also diese Problematik. Der Herr Jesus ließ sich einladen. Und dazu ein Wort aus Lukas 6. Das führte nämlich dazu, dass die Pharisäer ein Schimpfwort prägten für den Herrn Jesus. Schlagen wir auf, Lukas 7. Könnt ihr uns jemand lesen, Verse 33 bis 35.
Denn Johannes der Täufer ist gekommen, der aß kein Brot und trank keinen Wein. Und da sagt ihr, er hat einen Dämon. Der Sohn des Menschen ist gekommen, der isst und trinkt. Da sagt ihr, siehe, wie ist der Mensch ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Und doch ist die Weisheit gerechtfertigt worden von allen ihren Kindern.
Ja, der Herr Jesus macht klar, dass wenn man nicht will, die Wahrheit nicht akzeptieren will, dann hat man immer eine Begründung. Johannes war der letzte Prophet, bevor das Reich Gottes anbrach mit dem Herrn Jesus. Und er war ein Nazirer von Kindheit an, das hat Gott so gewollt. Also einer, der verzichtete auf an sich gute Dinge in dieser Schöpfung. Nämlich alles, was vom Weinstock kam, war verboten. Nach 4. Mose 6, für einen Nazirer. Nicht für einen normalen Israeliten, aber für den Nazirer. Und darum hat er keinen Wein getrunken, keine Trauben gegessen, nichts, was vom Weinstock kam. Und er hat überhaupt sehr karg gelebt. Und er hat Heuschrecken, die waren eben koscher nach 3. Mose 11, und Honig gegessen. Und hatte in der Wüste gewohnt. Und was sagen die Gegner? Das ist ein Besessener. Einer, der so karg lebt, der ist besessen. Der Herr Jesus lebte nicht so wie Johannes der Täufer, sondern er trank Wein. Daraus wird übrigens klar, dass er nicht Nazirer war. Und damit ist auch klar, dass er nicht lange Haare hatte. Denn Nazirer, die mussten, solange sie Nazirer waren, das konnte 3 Monate sein, ein freiwilliges Gelübde, dann wurden die Haare nicht unbedingt so lang. Aber im Fall von Johannes dem Täufer war es lebenslang. Er hat die Haare frei wachsen lassen. Aber der Herr Jesus war kein Nazirer, denn er hat Wein getrunken, Und darum hat er auch keine langen Haare gehabt. Und ein Nazaräer durfte auch nie Tote berühren, aber der Herr Jesus hat ja Tote berührt, wie zum Beispiel den Jüngling von Nain oder das 12-jährige Töchterlein von Jairus bei der Hand gefasst. Ja, und er war also kein Nazaräer. Er hat Wein getrunken und dann sagen sie, ein Fresser und Weinsäufer. Immer hat man ein Argument, ja? Also man kann aus jedem einen Übeltäter machen. Und das weiß übrigens auch jeder Psychologe, wenn er für irgendeinen Zweck eine Persönlichkeitsanalyse machen muss, sagen wir, im Blick auf eine Stelle, die besetzt werden soll, sollte das angefertigt werden, dann kann er fragen, was soll rauskommen. Man kann aus jedem ein psychologisches Profil machen und irgendeine Problemperson daraus machen. Ja? Ja, der ist aufgewachsen ohne Vater, nur mit der Mutter. Aha, das ist so einer, der macht einfach alles, was er will. Der hat nie mal erlebt in der Jugend. Eben, man kann alles so interpretieren. Und so haben die das auch gemacht bei Johannes, wenn das ein schlechtes Zeugnis geben soll. Ah, das ist einer, der lebt so karg, also ein Besessener. Der Jesus lebte nicht karg, aber nicht übertrieben. Und dann sagen sie, Fresser und Weinsäufer. Aber der Punkt, auf den ich hinaus wollte mit dieser Stelle, kommt. Und sie sagten, ein Freund von Zöllnern und Sündern. Ja, das ist ja gerade eben die Konsequenz, dass er, wenn er mit solchen Leuten zusammen gegessen hatte. Und jetzt stellt sich für uns die schwierige Frage, ein Freund von Zöllnern und Sündern, wie geht das zusammen mit Jakobus 4? Schlagen wir auf. Ja, da wird ganz klar die Freundschaft mit dieser Welt als Feindschaft gegen Gott dargestellt. Liest jemand bitte vor, Jakobus 4,4.
Ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun irgendein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes.
Ja, also irgendeine Lösung muss es ja geben. Der Herr Jesus war ein Freund der Sünder, aber Jakobus sagt, wer ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Bitte, Diskussion ist offen.
Also hier steht ja nicht die Freundschaft mit der Welt, sondern die Freundschaft der Welt. Also wenn ich es darauf anlege, dass die Welt mich als eines von ihren Gleichen betrachtet und ich gerne möchte, dass sie mit mir eine Freundschaft haben als ihresgleichen, dann ist es der falsche Weg. Aber dass ich Beziehungen zu Menschen der Welt pflege, um sie zu gewinnen, ohne mich selber zu kompromittieren, also ohne meine Maßstäbe oder die Maßstäbe Gottes aufzugeben, ist richtig.
Genau, und der Punkt ist ja der, was bedeutet das Wort Welt hier? Kosmos im Griechischen, ist es eben nicht Aion, sondern ist das andere Wort, das ich nur so erwähnt habe. Was bedeutet Kosmos, Welt, in der Bibel?
Alles, was mich vom Herrn wegbringt.
Alles, was mich von Gott wegbringt, vom Herrn wegbringt. Es ist so, das Wort Kosmos hat etwa 10 verschiedene Bedeutungen im Neuen Testament. Aber es ist nicht so schwierig, ist meistens ganz klar. Wenn es zum Beispiel heißt, dass die Gläubigen aus der Welt sind vor Grundlegung der Welt, Kosmos, heißt das, dass die Gläubigen im Herzen Gottes waren, bevor dieses Universum erschaffen worden ist. Vor Grundlegung der Welt. Also Kosmos meint dort das ganze Universum. Und wenn es aber heißt in Johannes 3, Vers 16, Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Dort bedeutet Welt die ganze Menschheit. Und sehen wir, Gott hat die Menschheit geliebt. Aber ist das gleiche Wort, Kosmos, wie in Jakobus? Nur muss man eben immer sehen, was ein Wort in einem bestimmten Zusammenhang bedeutet. Und das gleiche Wort Kosmos bedeutet übrigens in 1. Petrus 3 Schmuck. Schmuck von Frauen ist auch Kosmos. Das kommt von daher, Kosmos kommt von der Wurzel Kosmeo, schmücken. Der Grundgedanke ist etwas Geordnetes. Ja, ein schöner Schmuck ist ja ein künstlerisches Werk. Da muss man sich etwas über Harmonie, über Ästhetik und so weiter, muss man das herstellen. Und darum ist das etwas Geordnetes. Und Welt im Sinn von Weltall ist eben die Tatsache, das ganze Universum spricht von Ordnung Gottes. Eben unser Weltall ist nicht absolut fein abgestimmter Ordnung, eben weil Gott es gemacht hat, der Kosmos. Und dann eben Schmuck ist darum eben auch mit dem gleichen Wort bezeichnet. Und dann bedeutet eben Kosmos auch überhaupt die Menschheit, aber auch das System, das Satan aufgebaut hat, um die Menschen von Gott abzuhalten. Und dieses System, von diesem System ist er der Fürst. In Johannes 14, 31 wird er genannt, der Fürst dieser Welt. Also er steht an der Spitze dieses geordneten Systems. Man kann das sehr gut zusammenfassen mit der Überschrift am Kreuz. In drei Sprachen, Hebräisch und Griechisch und Lateinisch. Hebräisch war die Sprache der Religiösen. Inklusive mit der Überlieferung der Ältesten, die über das Wort Gottes hinausging. Ja? Religion. Griechisch war die Welt der Philosophie und Wissenschaft. Und Latein war die Sprache der Politik. Und der Satan hat ein System aufgebaut, wo er Religion in all ihren Facetten und Philosophie und Wissenschaft in all ihren Facetten, bis hin zu Klimawandelwissenschaft, ja, benutzt er, um die Menschen zu steuern und sie eben von dem Wort Gottes abzuhalten. Und auch die Politik benutzt er. Er hat also ein System aufgebaut, wodurch er die Politik benutzen kann, um die Menschen so zu führen und zu lenken, wie er will. Ein riesiges, durchdachtes System, die Welt. Und mit diesem System dürfen die Gläubigen niemals Freundschaft schließen. Also es heißt nicht, seid nicht ein Freund der Sünder, sondern eben nicht ein Freund der Welt mit diesem System. Und wer da irgendwie Kompromisse macht, der macht sich eben zum Feind Gottes. Und so löst sich das Ganze, indem man genau liest. Das heißt, er ist ein Freund der Sünder, aber das ist nicht das Gleiche wie ein Freund der Welt. Und da ist der Herr Jesus uns ein wunderbares Vorbild. Und eben, das war nicht eine böse Feier. Das war nicht eine abgefahrene Party. Davon steht nichts, sondern es war ein Essen. Und bei diesem Essen konnten sie den Herrn Jesus eben kennenlernen. Und darum ist es eine absolut gute Sache, wenn man Leute einlädt zu einem Essen und dann macht man vielleicht noch einen Input aus der Bibel und so werden Herzen geöffnet. Gerade durch den Umgang und das Essen, gemeinsame Essen, da werden eben unnötige Hindernisse und Schwellen abgebaut. Und so kommt man besser an die Herzen der Menschen heran. Und das hat uns der Herr Jesus gezeigt. Es ging ihm nicht um irgendeine Party, sondern es ging ihm darum, diese Menschen zu erreichen. Und zwar eben auf eine Art und Weise, die ihre Herzen öffnet. Ja, jetzt sollten wir Pause machen. Noch eine letzte Frage vor der Pause.
was können wir von dem Herrn lernen, wie er trotzdem diese Gemeinschaft mit eigentlich einem gottlosen, also mit gottlosen Menschen hatte und er aber den Einfluss hatte auf diese Menschen.
Also, ich wiederhole die Frage für die, die es nicht gehört haben. Also, wie sollen Christen damit umgehen, mit diesem Kontakt mit Menschen, die eben ohne Gott leben, damit das eben nicht eine Gefahr wird, dass nicht sie von den Gottlosen beeinflusst werden. Und tatsächlich, das ist ein Problem. Und da ist es zum Beispiel ganz wichtig, wenn jemand sich bekehrt hat, sagen wir aus den Drogen heraus, ist es ganz wichtig, dass man alle Freundschaften abbricht. Das Risiko, dass man durch solche alten Freunde wieder zurückgeholt wird, ist riesengroß. Und da muss man sich nicht selber überschätzen. Und so ist es aber grundsätzlich, man muss eben mit sich selber ehrlich sein. Welche Kontakte sind wirklich gut und förderlich und welche Kontakte sind eigentlich eine Gefahr? Weil ich gar nicht so stark bin, wie ich meine. Und da muss man eben ganz klar eben sehen, wo ist etwas wirklich eine Hilfe und wo ist es eben zu einem eigenen Schaden. Aber darum kann man nicht eine offizielle Richtlinie herausgeben, da und da und da, sondern das muss man sich ganz persönlich vom Herrn zeigen lassen, aber ganz ehrlich. Aber was der Herr uns grundsätzlich zeigt, ist eben, dass diese Offenheit gegenüber den Menschen dieser Welt eine ganz wichtige Sache ist. Und dieses Herz, sie zu erreichen und eben nicht nur gerade, wenn man mit ihnen spricht, sondern dass es eben auch ein gemeinsames Essen, eine Einladung sein kann, die wirklich eben die Herzen öffnet und ebnet, um empfänglich zu werden für das Wort Gottes. Ja, machen wir jetzt Pause, 20 Minuten, und dann an dieser Stelle weiter. Wir sollten weiterfahren. Ich möchte noch ergänzen, Matthäus spricht in seinem eigenen Bericht einfach über die Tatsache, Vers 10, dass er da ein Gastmahl bereitet hatte. Und es geschah, als er in dem Haus zu Tische lag, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und lagen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Aber Lukas sagt uns etwas Zusätzliches. Können wir aufschlagen, Lukas 5? Liest uns jemand vor, ab Vers 27 bis 29.
Danach ging er hinaus und sah einen Zöllner namens Levi an der Zollstätte sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Und Levi bereitete ihm ein großes Mahl in seinem Haus. Und es saß eine große Schar von Zöllnern und anderen, die es mit ihnen hielten, bei Tisch.
Okay, das reicht. Also, hier wird gesagt, er machte ein großes Mahl. Das hat Matthäus nicht von sich selber gesagt. Er hat einfach das Haus geöffnet, aber Lukas, sein Freund, der fügt hinzu, das war übrigens ein großes Mahl, was dieser Matthäus da veranstaltet hatte, um eben diese Menschen für den wahren König zu gewinnen. Und dann haben wir gelesen, die Pharisäer stellen die Frage, warum ist euer Lehrer mit den Zöllnern und Sündern? Und diese Frage ist nun sehr, sehr bedeutsam. Und wir stellen fest einfach, im nächsten Abschnitt, da geht es um die Jünger des Johannes. Und die kommen und sagen, warum fasten wir und die Pharisäer oft, deine Jünger aber fasten nicht? Und wir sehen, da wird eine Frage um die andere gestellt. Nun, das hat eine besondere Bewandtnis. Wir haben letztes Mal diesen ersten Abschnitt von Matthäus 9 betrachtet, die Heilung des Gelähmten in Kapernaum. Und wir haben gesehen, das war ja ein Riesenaufmarsch. Da waren Rabbiner gegenwärtig, woher? Aus ganz Israel. Und das wird ausdrücklich gesagt in der Parallelstelle im Lukas-Evangelium. Das haben wir letztes Mal angeschaut, darum wiederholen wir das nicht. Aus jeder Stadt in Galiläa, in Judäa und aus Jerusalem kamen Rabbiner. Warum? Wir hatten letztes Mal den Zusammenhang hergestellt mit diesem ganz besonderen messianischen Wunder der Heilung eines Aussätzigen. In Matthäus 8, 1 bis 4 beschrieben. Und wir haben ja damals gesehen, dass die Heilung eines Aussätzigen war ein ganz klares Zeichen für den Messias. Weil es seit der Zeit von Mose, damals wurde noch Miriam von Aussatz geheilt, da finden wir keinen weiteren Fall in Israel durch die Jahrhunderte hindurch bis dahin, wo ein Israelit von Aussatz geheilt worden wäre. Wir finden zwar die Geschichte bei Elisa, Naaman, der Syrer, ein Ausländer, aber kein Israelit. Und darum, Heilung von Aussatz, das war ein messianisches Zeichen. Und wir haben letztes Mal, oder nein, damals, als wir das studiert haben, gesehen, Aussätzige mussten ja klar diagnostiziert werden durch Ärzte, Priester, gemäß 3. Mose 13 und 14. Und erst aufgrund dieser eindeutigen Diagnose wurden sie aus der Gesellschaft ausgeschlossen wegen Ansteckungsgefahr. Und wenn ein theoretisch einer geheilt worden wäre, dann musste er wieder durch die Ärzte, Priester diagnostiziert werden und die klar dokumentierte Diagnose der Krankheit wurde dann eben wieder hervorgeholt und verglichen und da musste erklärt werden, ja, der ist geheilt. Und darum hatte der Herr damals den Aussätzigen nach Jerusalem zu den Priestern geschickt. Das war also von offizieller Stelle her bestätigt, jawohl, der war aussätzig, der ist geheilt worden. Das müsste der Messias sein. Und darum kam es zu dieser Invasion von Rabbinern in Kapernaum. Denn jetzt war ganz klar die Frage vor Augen gestellt, ist dieser Mann aus Nazareth, der jetzt in Kapernaum wohnt, der Messias oder nicht? Und in einer ersten Phase sehen wir, sie hören einfach zu. Sie haben keine einzige Frage gestellt, als der Gelähmte geheilt wurde. Sie haben sich nur überlegt, wie kann er sagen, deine Sünden sind vergeben? Das kann ja nur Gott. Also irgendwie, das kann nicht der Messias sein. Der sagt ja etwas, was absolut nicht geht. Aber sie haben das nur für sich gedacht. Der Herr hat das aber gewusst. Und darum sagt der Bibeltext, er hat ihre Gedanken erkannt und ihnen erklärt, dass der Sohn des Menschen Gewalt hat, auf Erden Sünden zu vergeben. Und jetzt sehen wir diese Phase, wo gefragt wird. Und diese Fragephase war notwendig, um eben weiter jetzt abzuklären, ist das der Messias oder nicht. Aber schließlich führt eben auch diese zweite Untersuchungsphase, nach der ersten der Stummen, dann die artikulierte Untersuchungsphase, zum Schluss, er ist nicht der Messias. Und deshalb wird er schließlich gekreuzigt. Und darum sind also diese Fragen ganz wichtig. Wie ist das möglich, dass er mit Zöllnern und Sündern ist? Und dann eben die Frage, die da aufkommt, warum fasten die Jünger des Messias nicht? Sogar bei Johannes haben die Jünger gefastet und auch die Pharisäer sind viel ernsthafter als diese Jünger. Kann das der Messias sein? Und was ist da die Antwort des Herrn Jesus? Nicht wahr? Die Frage, warum er mit den Zöllnern und Sündern ist, die beantwortet er selbst. Und zwar sagt er, die Starken bedürfen nicht eines Arztes, sondern die Kranken. Also er ist gekommen als der Arzt, der Sündenarzt. Und diese Leute wollen etwas hören, wie man geheilt wird. Und darum sollen sie es auch hören. Und er verweist auf Hosea 6, Vers 6, ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Damit macht der Herr klar, dass schon das Alte Testament klar macht, dass eben die Erfüllung der Gebote, und dazu gehörten auch die Opfer, sollte aber verbunden sein mit einer dazu passenden inneren Gesinnung von Barmherzigkeit und Liebe für die Schwachen, die Verlorenen. Der Herr hat das also wunderbar beantwortet. Und jetzt, wie wird das beantwortet wegen des Fastens?
Das sagt er, sei Bräutigam und Fasten ist Zeichen von Trauer.
Ja. Jawohl, er sagt also, jetzt ist der Bräutigam da. Und das ist eine Zeit der Freude, wenn der Messias gekommen ist. Das ist nicht die Zeit der Trauer. Aber er sagt, es wird eine Zeit kommen, wo der Messias nicht mehr da ist. Und damit deutet der Herr schon an, dass sein Kommen eben nicht dazu führt, dass er das Friedensreich weltweit aufrichten würde. Sondern er deutet bereits an, dass er als Messias verworfen wird. Und dass dann für seine Nachfolger eine schwierige Zeit kommen wird, wo Fasten durchaus möglich sein wird. Obwohl wir nirgends im Neuen Testament ein Gebot haben für Fasten. Aber der Herr sagt, es wird eine traurige Zeit sein, wenn er weg ist. Und da kann es angemessen sein zu fasten, aber jetzt ist eine Zeit der Freude. Aber interessant, er sagt nicht, jetzt ist der Messias da und man soll sich freuen, sondern er sagt, jetzt ist der Bräutigam da. Worauf bezieht sich der Herr? Auf?
Die Gemeinde.
Die Gemeinde war ja damals noch ein Geheimnis. Das erste Mal, wo der Herr über die Gemeinde spricht, in den Evangelien ist Matthäus 16, wo er dann sagt, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Aber ich meine jetzt, worauf bezieht er sich jetzt rückbezüglich auf das Alte Testament, wenn er von sich als dem Bräutigam spricht? Ja, genau, auf das Hohelied. Ein ganzes Buch beschreibt die Liebe von dem König zu diesem bescheidenen Mädchen Sulamit, die aus einer bescheidenen, also relativ, die hatten einige Weinberge und auch Herden, aber im Vergleich zum König kamen sie aus bescheidenen Verhältnissen. Und die Brüder waren zum Beispiel mit ihrer Schwester gar nicht zufrieden, weil sie die Weinberge eben ihre Arbeit nach ihrem Urteil nicht richtig gut genug gemacht hatte. Ja, aber eben, der König liebt diese Sulamit und der König Salomo ist damit ein prophetischer Hinweis im Hohen Lied auf den Messias. Und Sulamit bedeutet, und das hat man im Judentum von Alters her verstanden, bedeutet Israel. Zwar ist es ja eine sehr traurige Geschichte mit Israel. Am Sinai, als Gott den Bund geschlossen hatte mit Israel, war das eine Verheiratung. Der Bund am Sinai wird als Verheiratung Gottes mit Israel beschrieben, im Alten Testament, Jeremia 31, 31. Können wir kurz mal aufschlagen? Liest jemand vor? Das ist die Prophetie im Alten Testament über den neuen Bund, das Neue Testament.
31, 31.
Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe, an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen, diesen meinen Bund, den sie gebrochen haben. Und doch hatte ich mich ihnen vermählt, spricht der Herr, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde nach jenen Tagen, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott und sie werden mein Volk sein.
Ja, danke. Also hier wird gesagt, Gott macht mit Israel, mit dem 12-stämmigen Volk, mit dem Haus Israel, 10 Stämme, mit dem Haus Juda, die 2 Stämme, Juda und Benjamin, einen neuen Bund. Aber dieser neue Bund wird anders sein als der Bund damals, der nach dem Auszug aus Ägypten geschlossen worden war. Und dann heißt es in Vers 32, den sie gebrochen haben, und doch hatte ich mich mit ihnen vermählt. Verheiratet. Da wird klar, der Bund am Sinai war die Vermählung. Aber, und das wird besonders in dem Prophetenbuch Hosea ausführlich beschrieben, Israel hat sich versündigt durch Unzucht und Ehebruch begangen. Und nach dem Gesetz gibt es einen einzigen vor Gott gültigen Grund für die Auflösung einer Ehe. Und das ist vollzogener Ehebruch. Also nicht in Gedanken, sondern vollzogener Ehebruch, Hurerei. Und das ist in 5. Mose 25 so geregelt. Und wir lesen, dass Gott eben Israel einen Scheidebrief gab. Genauso wie das eben beschrieben ist in 5. Mose 25, können wir dazu aufschlagen, Jesaja 50, Vers 1. Wer liest vor?
So spricht der Herr: Wo ist der Scheidebrief eurer Mutter, mit dem ich sie verstoßen habe? Oder welchen von meinen Gläubigern habe ich euch verkauft? Siehe, ihr seid um eurer Sünden willen verkauft worden, und um eurer Übertretungen willen ist eure Mutter verstoßen worden.
Und dazu noch aus Jeremia 3. Übrigens nicht 5. Mose 25, sondern 5. Mose 24 natürlich. Ja, jetzt Jeremia 3, Verse 6 und folgende.
Und der Herr sprach zu mir in den Tagen des Königs Josia: Hast du gesehen, was Israel, die Abtrünnige, getan hat? Sie ist auf jeden hohen Berg und unter jeden grünen Baum gelaufen und hat dort Hurerei getrieben. Und ich dachte, nachdem sie das alles getan hat, wird sie zu mir zurückkehren. Aber sie kehrte nicht zurück. Und ihre treulose Schwester Juda sah dies. Ich aber sah, dass, obwohl ich die Abtrünnige Israel wegen ihres Ehebruchs entlassen und ihr den Scheidebrief gegeben hatte, sich ihre treulose Schwester Juda nicht fürchtete, hinzugehen und auch Hurerei zu treiben. Und so kam es, dass sie durch ihre leichtfertige Hurerei das Land entweihte. Und sie trieb Ehebruch mit Stein und Holz. Trotz alledem ist ihre treulose Schwester Juda nicht von ganzem Herzen zu mir zurückgekehrt, sondern nur zum Schein, spricht der Herr. Und der Herr sprach zu mir.
Danke. Also hier wird klar gemacht, dass Israel Unzucht begangen hat durch Götzendienst. Diese hohen Berge und grünen Bäume, das waren eben die Opferstädte für den Baalskult, der eben offener Götzendienst beinhaltete, verbunden mit ritueller Hurerei. Und Götzendienst wird schon genannt Hurerei, nicht wahr? Hier wird gesprochen von Hurerei mit Holz und Stein, Vers 9. Also andere Götter neben Gott zu haben, das ist Ehebruch. Aber es war auch verbunden mit wirklicher Unzucht im Baalskult. Und Gott hat das gesehen und hat gewartet und gehofft, dass es eine Wiederherstellung gibt. Also selbst wenn Ehebruch vorliegt, besteht die Möglichkeit der Vergebung und Wiederherstellung einer Ehe. Aber Gott sagt, er hat schließlich den Scheidebrief gegeben. Und das Buch Hosea zeigt das eben sehr ausführlich, dieses Thema, und illustriert das durch die furchtbare Erfahrung, die Hosea selbst gemacht hatte. Er hatte diese Gomer geheiratet und sie ist ihm untreu geworden. Er hat versucht, sie dann später wieder zurückzuholen. Also der Prophet hat selber erlebt, wie schrecklich das ist, wenn eine Ehefrau untreu wird. Und dadurch war er besonders befähigt, das Buch Hosea zu schreiben, in dem Gott seinen Schmerz ausdrückt über den Ehebruch Israels. Aber das Buch Hosea gibt Hoffnung und macht klar, Israel ist nicht einfach jetzt verworfen, sondern es gibt eine Zukunft. Und dazu sollten wir lesen Hosea 2. Also Hosea ist der erste der kleinen Propheten. Hosea 2, Vers 19 in dieser Bibelausgabe, aber es gibt andere Zählungen. Dann sage ich gleich.
Darum siehe, ich werde sie locken.
Nein, es geht um die Verlobung. Das ist in der anderen Ausgabe, steht das Gleiche drin, nur die Zahlen der Verse sind anders. Da ist es Vers 21.
Und ich will dich mir verloben in Ewigkeit, und ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit und in Gericht und in Güte und in Barmherzigkeit. Und ich will dich mir verloben in Treue, und du wirst den Herrn erkennen. Und es wird geschehen an jenem Tag, da werde ich erhören, spricht der Herr. Ich werde den Himmel erhören, und dieser wird die Erde erhören. Und die Erde wird das Korn und den Most und das Öl erhören, und siehe, sie werden Israel erhören. Und ich will sie mir säen im Land und will mich über Lo-Ruhama erbarmen. Und ich will zu Lo-Ami sagen, du bist mein Volk, und es wird sagen, mein Gott.
Ja, danke. Also in Hosea 1 macht Gott klar, weil Israel eben untreu war gegenüber Gott, nennt er sie jetzt Lo-Ami, nicht mein Volk. Und Israel hat diese Stellung, als Volk Gottes anerkannt zu sein, verloren. Und das ist parallel zu sehen mit diesem Scheidebrief. Wegen Götzendienst. Aber Gott hat in Hosea 2 verheißen, er wird Israel später wieder annehmen und sich mit Israel verloben und dann heiraten. Und das ist dann auch die Zeit, wo sie eben nicht mehr Lo-Ami sein werden, 2 Vers 25, nicht mein Volk, sondern Gott wird zu ihnen wieder sagen, du bist mein Volk. Und es wird sagen, mein Gott. Das wird geschehen nach der großen Drangsalszeit. In Sacharja 13, Vers 8 sehen wir, zwei Drittel von Israels Bevölkerung wird im Land umkommen. Und der übrigbleibende Drittel wird sich bekehren. Können wir das nachlesen? Das schließt also direkt an diese Aussagen in Hosea 1 und 2. Sacharja 13, Vers 8.
Und es soll geschehen, spricht der Herr, dass im ganzen Land zwei Drittel ausgerottet werden und umkommen. Ein Drittel aber soll darin übrig bleiben. Aber dieses letzte Drittel will ich ins Feuer bringen und es läutern, wie man Silber läutert. Und ich will es prüfen, wie man Gold prüft. Es wird meinen Namen anrufen. Und ich will ihm antworten. Ich will sagen, das ist mein Volk. Und es wird sagen, der Herr ist mein Gott.
Okay. Also, Gott wird nach dieser Drangsalszeit, wo ein Drittel zum Glauben kommt, zwei Drittel kommen um, das ist noch nicht erfüllt in der Vergangenheit. Das ist nicht die Judenvernichtung der Nazis. Denn hier wird ganz klar gesagt in Vers 8, und es wird geschehen im ganzen Land, im Land Israel, nicht in Europa. Das ist noch zukünftig, aber eben ein Drittel wird umkehren, durch die Prüfung hindurch zum Glauben kommen und wird Gott anrufen und Gott wird sagen, es ist mein Volk. Was steht da auf Hebräisch für mein Volk? Ami. Ja, sehen wir den direkten Zusammenhang mit Hosea 2, 1 und 2. Gott sagte, Lo, Ami, nicht mein Volk. Und dann sagt er, aber der Tag wird kommen, wo ich, anstatt dass gesagt wurde, Lo, Ami, sagen werde, Ami, mein Volk. Und das ist genau das. Ich werde sagen, es ist Ami. Und es wird sagen, der Herr ist mein Gott. Genau gleich wie in Hosea 2, 21. Sie werden sagen, mein Gott. Und so hat also Gott diese Verheißung gegeben. Israel hat zwar die Stellung als Ehefrau Gottes verloren, aber es wird eine Wiederherstellung geben. Eine klare Absage an alle Leute, die an der Ersatztheologie festhalten. Das ist eine vollkommen falsche Lehre. Die Ersatztheologie sagt, Israel hat seinen Platz verloren, die Kirche, die Gemeinde hat diesen Platz eingenommen und zwar für immer. Aber Römer 9 bis 11 sagt, nein, Israel wurde auf die Wartebank gesetzt, bis die Vollzahl aus den Nationen eingegangen ist für die Gemeinde. Und dann wird ganz Israel gerettet werden. Römer 11, Vers 25. Und diese zukünftige Rettung von ganz Israel, die wird kommen. Und das bedeutet, dass eben, wenn die zwei Drittel umkommen, der Drittel, der übrig bleibt, der wird das Ganze sein. Und darum heißt es, wird ganz Israel gerettet werden. Und wenn dann der Messias kommt auf dem Ölberg, Sacharja 12, Vers 10, vorhin hatten wir 13, 8 gelesen, jetzt gehen wir ein bisschen zurück, 12, Vers 10, und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und werden dann über ihn wehklagen. Sie werden ihn sehen, den Messias, der beim ersten Mal verworfen worden war, durchbohrt wurde. Aber dann werden sie auf ihn blicken und dann wird das in Erfüllung gehen. Ich werde dich mir verloben in Ewigkeit. Und der neue Bund wird wieder ein Hochzeitsbund sein mit Israel. Nicht mit der Gemeinde, mit Israel. Über die Gemeinde sprechen wir noch. Ich habe jetzt das einfach ausgeklammert. Aber man muss eben, wenn man Matthäus 9 liest, klar sein, damals war die Gemeinde gar noch nicht bekannt. Und wenn der Herr spricht über den Bräutigam, dann war das ein Rückverweis auf das Hohelied und auf all die Stellen im Alten Testament, die davon sprechen, dass der Messias in der Endzeit einen neuen Bund schließen wird und da wird er Israel wieder annehmen als Frau Gottes. Und der Jesus nimmt darauf Bezug in Matthäus 9 und sagt, jetzt ist der Bräutigam da. Und seine Jünger, die werden bezeichnet als, welchen Titel? Hochzeitsgäste. Besser wäre die, ja, die Söhne des Brautgemachs, das sind eben die Freunde des Bräutigams, die das die Hochzeit organisieren. Das sind, nein, die Söhne des Brautgemachs. Ich war der Ausdruck in Matthäus 9, 15, wird auch übersetzt, die Gefährten des Bräutigams. Aber eben wörtlich Söhne des Brautgemachs oder Söhne des Hochzeitsaals, das sind die Freunde des Bräutigams, die die ganze Hochzeit eben organisieren und unterstützen. Das sind die wichtigsten Leute nebst dem Bräutigam. Und die Frage ist, und wo ist die Braut? Ja, natürlich, das Hohelied spricht über den Bräutigam, über Salomo, aber wo ist die Braut? Und das ist eben das Drama. Israel war damals nicht bereit, als Nation den Messias zu empfangen. Und darum bezeichnet der Herr die Jünger, die ja Israeliten waren, nicht als quasi die Braut, sondern die Freunde des Bräutigams, die eben mithelfen, alles bereit zu machen. Aber Israel war nicht bereit. Und darum sagt der Herr, jetzt ist der Bräutigam da. Die Freunde des Bräutigams, die freuen sich. Und die können jetzt nicht fasten. Aber der Bräutigam wird weggenommen sein. Das heißt, dass diese Verheißungen aus Hosea 1 und 2, die konnten noch nicht in Erfüllung gehen. Die sind noch zukünftig. Und es sollte eine traurige Zeit kommen, wo dann die Freunde des Bräutigams trauern werden. Und dann ist Fasten ein Thema, sagt der Herr Jesus. Aber eben, das ist eine sehr wichtige Stelle, um zu verstehen, das Hohelied im Alten Testament, diese 8 Kapitel, die das Thema der Schönheit der Liebe zwischen Mann und Frau, und zwar zwischen einem Mann und einer Auserwählten, sie wird genannt die Auserwählte, die eine, darzustellen. Und so ist dieses Buch ganz, ganz wertvoll, um uns die Schönheit der Ehe von Mann und Frau vorzustellen. Also in unserer Zeit, wo mit Gender alles hässlich gemacht wird, will sagen, gegen die Schöpfungsordnung ist das Hohelied ein ganz, ganz wichtiges Buch, das wir heute in besonderer Weise hochhalten sollen. Denn es zeigt uns auch, wie ist eine glückliche Beziehung von Mann und Frau möglich. Da lernt man so viel, Vers für Vers. Aber das ist nicht die einzige Bedeutung. Das Hohelied, und das hatte man auch schon im alten Judentum erkannt, ist ein Gleichnis, ein Bild von der Beziehung Gottes zu Israel. Und zwar, dass diese Israel, die in Jesaja 54, können wir es mal kurz aufschlagen, beschrieben wird in ihrem traurigen Zustand. Jesaja 54. Und zwar lesen wir Vers 5 und folgende.
Denn dein Schöpfer ist dein Ehemann, Herr der Heerscharen ist sein Name, und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Er wird Gott der ganzen Erde genannt. Denn wie eine verlassene und im Geist bekümmerte Frau wird der Herr dich rufen, wie die Frau der Jugendzeit, wenn sie verstoßen ist, spricht dein Gott. Einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit werde ich dich sammeln. In überwallendem Zorn habe ich einen Augenblick mein Angesicht vor dir verborgen. Aber mit ewiger Gnade will ich mich über dich erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Und das soll mir sein wie die Wasser Noahs, denn wie ich geschworen habe, dass die Wasser Noahs nie mehr die Erde überfluten sollen, so habe ich geschworen, dass ich nie mehr über dich zornig werden, noch dich schelten werde. Denn die Berge mögen weichen und die Hügel wanken, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund nicht wanken, spricht der Herr, dein Erbarmer. Du Elende, Sturmbewegte, Ungetröstete, siehe, ich will deine Steine in Bleiglanz legen und deine Grundfesten mit Saphiren bauen. Ich will deine Zinnen aus Rubinen machen und deine Pforten aus Karfunkeln und alle deine Grenzmauern aus köstlichen Steinen.
Ja, und so weiter. Also was hier gesagt wird, ist eine Beschreibung Israels in dieser Zeit als die Nation nicht mehr die Frau Gottes war. Und darum wird sie hier beschrieben in Vers 6, denn wie eine verlassene und im Geist betrübte Frau ruft dich der Herr. Und wie eine Frau der Jugend, wenn sie verstoßen ist, spricht dein Gott. Gott hat Israel den Scheidebrief gegeben, wie Jesaja 51, Jeremia 3 sagt, aber er heiratet diese Frau nochmals. Das gibt's doch nicht, könnte man denken. Und doch, ich hatte eine Klavierschülerin, die hat sich von ihrem Mann scheiden lassen und er von ihr. Ja, war wirklich zerrüttet. Und beide hatten die Ehe gebrochen. Aber beide haben eine Umkehr erlebt und die haben wieder geheiratet. Die sind jetzt glücklich verheiratet. Das gibt es. Ist fast nicht zu fassen. Aber das ist genau das Prinzip, was uns heilsgeschichtlich mit Israel vorgestellt wird. Da war eine Verheiratung am Sinai. Da war eine traurige Geschichte von Ehebruch. Und Gott rief immer wieder zurück und hoffte, es würde zu einer Umkehr kommen, gewissermaßen. Und schließlich muss der Punkt kommen. Scheidebrief. Aber Gott ruft diese verlassene Frau. Sie wird genannt in Vers 11, du Elende, Sturmbewegte, Ungetröstete. Das stellt Israels Geschichte in der Vergangenheit dar. Aber Gott, der ewige Gott, kann sagen in Vers 8, im Zornesarguss habe ich einen Augenblick mein Angesicht vor dir verborgen. Für Gott ist diese lange Zeit eine kurze Zeit. Ich meine, was ist das im Vergleich zur Ewigkeit? Und darum sagt er einen Augenblick, aber mit ewiger Güte, das ist der Kontrast, mit ewiger Güte werde ich mich deiner erbarmen. Und eben, die Sache ist sicher, unumstößlich, denn die Berge mögen weichen und die Hügel wanken. Aber meine Güte wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund nicht wanken, spricht der Herr, dein Erbarmer. Und das Gewaltige ist, dieses Kapitel 54 folgt auf 53. Ja gut, das ist immer so. Das ist mathematisch bedingt. Aber Jesaja 53, da muss ja jedes Herz höher schlagen, wenn man nur diese Bezeichnung hört. Jesaja 53, das ist ja das Kapitel, das uns den leidenden Messias vorstellt. 700 Jahre vor Christus hat Jesaja bis ins Detail beschrieben, wie der Messias kommen wird, um für unsere Sünden zu leiden, verworfen von seinem Volk. Sagt Gott, wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und in diesem Kapitel hört man den Überrest Israels in der Zukunft. Wenn sie auf ihn blicken werden und wehklagen werden, was werden sie dann beten? Dann werden sie Jesaja 53 beten. Zum Beispiel Vers 3. Er war verachtet und verlassen von den Menschen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Und wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Und dann Vers 5. Doch um unsere Übertretungen willen war er verwundet. Um unsere Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Und so weiter. Das werden sie beten und dann wird der Herr sich mit ihnen verloben und der neue Bund wird geschlossen werden und so wird das hohe Lied in Erfüllung gehen. Aber mit Bräutigam und Braut beim zweiten Kommen. Und beim ersten Kommen sehen wir den Bräutigam. Und man fragt, und wo ist die Braut? Ja, die Jünger des Herrn, das waren die Gefährten des Bräutigams, die evangelisiert haben. Der Herr hat sie ausgeschickt, durch ganz Israel hindurch das Evangelium zu verkündigen, damit die Nation als Nation umkehrt und die Braut Sulamit dem Bräutigam begegnen könnte. Aber es ist nicht so weit gekommen. Und darum bleibt eben die prophetische Verheißung des Hohen Liedes weiter bestehen. Der Tag wird kommen, wo das für Israel so glücklich in Erfüllung gehen wird, wie das in Jesaja, in Hohelied 1 bis 8 detailliert beschrieben ist. Und jetzt ist die Frage, und was ist mit der Gemeinde? Die Gemeinde war ein Geheimnis. Epheser 3 sagt, ein Geheimnis, das von Ewigkeit her in Gott verborgen war. Gott hat das keinem Engel offenbart und auch keinem Propheten im Alten Testament. Darum, die Gemeinde wurde nie vorausgesagt im Alten Testament, nur in Bildern angekündigt. Aber erst im Neuen Testament, sagt der Apostel Paulus, wurde das Geheimnis der Gemeinde geoffenbart. Und Epheser 5 sagt, das Geheimnis ist groß. Ich sage es ja in Bezug auf Christus und seine Gemeinde. Da wird vorgestellt, er ist der Mann, der Ehemann, und die Gemeinde ist die Ehefrau. Und man muss das so verstehen, von Ewigkeit her hatte Gott diesen Plan der Gemeinde als himmlisches Volk, die Braut des Sohnes Gottes. Und dann hatte Gott aber im Alten Testament zuerst als irdisches Volk Israel erwählt, als die Frau, die vermählt wurde mit Gott am Sinai. Und das war gewissermaßen ein irdisches Abbild von dem, was im Herzen Gottes war in Bezug auf die Gemeinde. Und darum, diese Dinge müssen wir nicht gegeneinander ausspielen. Manchmal werde ich gefragt, ja, wer ist die Braut? Die Gemeinde oder Israel? Ja, die Frage ist falsch. Man muss schauen, welche Stellen sprechen von der Braut, und da ist Israel gemeint. Und man muss schauen, welche Stellen sprechen von der Braut, und da ist die Gemeinde gemeint. 2. Korinther 11 sagt Paulus ganz klar, ich habe euch, er spricht zur Gemeinde von Korinth, einen Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau dem Christus darzustellen. Ja, und die Hochzeit des Lammes in Offenbarung 19, das ist die Hochzeit mit der Gemeinde. Also das muss man nicht gegeneinander ausspielen. Israel ist das irdische Abbild des himmlischen Urbildes, das eben die Gemeinde ist. Aber wenn wir jetzt im Matthäus-Evangelium lesen und der Herr auf die Frage, warum fasten deine Jünger nicht, sagt, der Bräutigam ist da. Und das ist eine riesige Freude. Und die Söhne des Brautgemachs, die sind da und die freuen sich mit und die können jetzt nicht fasten. Aber der Bräutigam wird weggenommen. Und das war der Hinweis, beim ersten Kommen wird der Messias verworfen werden. Aber er wird wiederkommen. Und dann wird Israel bereit sein, um als Braut den neuen Bund eben zu empfangen. Also ein gewaltiges heißgeschichtliches Drama, was nur in diesen paar Versen drin enthalten ist und in diesen Antworten, die der Herr Jesus gibt, in dieser zweiten Phase der Untersuchung, die eben ausgeht vom Sanhedrin, vom obersten Gerichtshof. Und da gibt er diese Antworten und macht klar, es ist noch nicht die Zeit für das Hohelied. Ja, jetzt fahren wir nächstes Mal an dieser Stelle dann weiter, ab Vers 16, mit dieser weiteren Antwort, mit dem Flicken und den alten Schläuchen.